Flammenwecker aus Büttgen und Karst. Genau. Ich stelle in der Zeit meine Frau Petra Krauthahn vom Lambertshof zwischen Büttgen und Riesch auf dem Feld. Seit 1989 wird auf dem Hof nach Biolandrichtlinien gewirtschaftet. Und ja, jetzt brauche ich noch mal Hilfe. Im Internet stand noch was von 55 Mitarbeitenden. Wie viele gibt es jetzt?
Das wechselt schon mal. Wir haben gerade diese Jahreszeit sehr viele Praktikanten auch, aber die hat 65. Genau. Aber ein Mitarbeiter im Büro zum Beispiel hat nächste Woche ihren letzten Tag. Es geht immer ein bisschen auf
und gut. Okay. Und ja, Jürgen Kampenbecker vom Losenhof. Da habe ich noch mal so ein bisschen recherchiert. Das ist ja auch so ein ganz traditioneller Hof, lange Tradition. Kartoffelbauern, das knüpft hier wirklich noch mal an den Film.
Und guter Spargel.
Familie Meier und Meier. Seit 1970, das ist das Stichwort, ne, gibt es Spargel. Und ich weiß, dass Jürgen Kampenbecker beruflich noch was anderes macht, aber natürlich auch oft auf dem Hof zu finden ist. Wie viele Mitarbeitende gibt es denn auf dem Losenhof?
Ja, bei uns ist ja die Besonderheit, dass wir mit zwei Familien wirtschaften, sodass eigentlich schon zwei Betriebsleiter da sind und zwei Ehefrauen, die den Betrieb unterstützen. So sind wir schon mal zu viert. Die nächste Generation wächst heran und Festangestellte haben wir zwei. Und in der Spargelzeit halt, da haben wir dann eben Saisonarbeitskräfte, das ist auch ein großes Thema. Da kommen wir dann auch 10 bis 15. In diesem Jahr waren es eben mal weniger.
Okay, vielen Dank. Das ist erstmal die Produzentenseite. Dann habe ich Frau Beate Dolsack-Tasche. Kommen Sie auch mal nach vorn. Und bis heute Mittag war ich mir noch sicher, dass Thomas Röttcher kommt, aber er rief heute Mittag an und sagte, es gibt ein gesundheitliches Problem, ja, weshalb er jetzt nicht hier sein kann. Und von daher lässt er sich entschuldigen. Ich konnte aber noch ein Interview mit ihm führen, das werde ich gleich einfließen lassen. Ja, Beate Dolsack-Tasche, biologisch Naturkost, Neusser Straße. Den Laden gibt es schon seit 1987. Und viele kennen den Armin Vogel, den Inhaber 30 Jahre lang. Und dann gab es einen Betriebsübergang. Ja, und auch bei Ihnen die Frage, wie viele Mitarbeitende sind das denn? Wie viele 6 Mitarbeiter?
Und Armin Vogel unterstützt uns weiter, weil wir ja ganz gerne die Tradition dieses Jahres der letzten Lanze auch aufrechterhalten wollen.
Okay. Und Thomas Röttcher habe ich auch gefragt, wie ist das? Er ist ja schon seit 30 Jahren eigentlich in diesem Segment tätig, ne, im Einzelhandel. Der Laden wurde 2011 eröffnet, das haben, glaube ich, viele mitbekommen, dieser große neue Laden an der Neusser Straße. Und er hat zurzeit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Laden. Dann bitte ich nach vorne Hans-Christian Markert und Wolfgang Weber. Ja, Hans-Christian Markert heute hier in der Funktion als Vertreter des Vereins Lebensmittel Fair Teilen. Dieser Verein hat vor einigen Monaten 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Mitglieder sind aus Neuss und Karst, also aus dem Umfeld Düsseldorf, richtig. Eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung. Und wie viele Mitglieder habt ihr im Verein?
Wir waren mal an die 30, aber über die Jahre haben wir ein paar verloren. Wir haben aber auch Menschen, die bei uns nicht Mitglied sind, aber regelmäßig mitmachen. Also wir sind immer so um die 20 Leute, natürlich mit ganz unterschiedlichen Aktivitäten. Jeder macht auch noch was anderes. Insofern müssen wir uns immer überlegen, wann wir Aktionen machen, welche, und eigentlich noch ein bisschen zu erzählen, was wir da so treiben.
Ja, und Wolfgang Weber in dieser Kirche ja quasi zu Hause, in einer der Kirchen hier in der Gemeinde, als Kantor. Er ist aber auch bei uns Umweltbeauftragter. Thema Umgang mit Lebensmitteln in der Gemeinde ist natürlich auch ein großes Thema. Wir hatten gestern Gemeindefest, ne? Was macht man mit dem, was übrig bleibt? Und das ist für uns gleichzeitig ein ethisches Aufgabenfeld.
Das ist absolut richtig. Ich glaube, so 8 Jahre oder so, was ich jetzt Umweltbeauftragt habe. Und wir gehen so früher in den Gemeinden, jetzt ist es eine Gemeinde, so, ich glaube, so Step by Step vorwärts auf diesem Gebiet. Es ist nicht mal einfach. Ich möchte ein Beispiel sagen, ein ganz banales Beispiel. Oftmals bringt man dann einen Kühlschrank ich packe meine eigenen Lassen, nach Chorfinken oder Seniorenfeiern, findet man dann im Kühlschrank plötzlich ein ganz tolles Sortiment an Lebensmitteln, die einfach übrig geblieben sind. Und die bleiben dann da auch, es traut sich niemand dran. Und so nach 2 Wochen ist der Küster dann mit Wegschmeißen beschäftigt.
Das ist interessant. Also hier passiert es immer so, dass die Küsterin eigentlich der Kühlschrank ist fast immer leer. Weil die kommt nach der Veranstaltung rein und sagt, wer möchte, zack, 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 dann wird aufgezählt und dann sind wir es auch schon los.
Das ist schön zu sehen, wir sind auf dem Weg der Besserung.
Genau. Okay. Wir hätten jetzt eine erste Runde, in der ich alle bitte, einmal so ein bisschen vorzustellen, wo bei Ihnen eben dieses Thema Lebensmittelverschwendung ansetzt. So ein bisschen in der Landwirtschaft, wie ist das in der Produktion? Wird wirklich die Hälfte aussortiert? Wie ist das möglicherweise dann durch die Übergabe an die Zwischenhändler oder auch an die Endverbraucher? Ich glaube, da gibt es einiges zu berichten.
Ja, ich fange mal mit einer kleinen Korrektur noch an. Das ist einfach nach der Menge der Mitarbeiter gefragt. Ich sehe das bei uns für den Gesamtbetrieb, also rein auf die Landwirtschaft bezogen, sind wir da auch eher bei 10 bis 15 Menschen. Also die Auszubildenden sind ja nicht Vollzeit da zum Beispiel. Und die 60 ist bei uns über die Vermarktungsschiene drüber. Und das ist vielleicht auch schon der Punkt. Wir haben persönlich ja den Vorteil, dass wir sagen, wir haben uns dazu entschlossen, das war, ich weiß noch genau, 1994, zweites Kind, ganz klein. Und wir haben Blumenkohl angebaut und Blumenkohl ist gerade so eine Kultur, alle haben welche oder niemand hat welche. Ich kenne mich da jetzt relativ wenig im konventionellen Supermarkt mit Preisen aus, aber im Biohandel ist es wirklich, da gehen die Preise rauf und runter. Und dann hatten wir damals so 1-2 Paletten im Kühlerstehen, die waren nirgendwo abzusetzen. Und das war für uns zum Beispiel damals noch eine Entscheidung zu den Märkten, zu dem Laden, den wir da schon hatten, dann auch zu sagen, wir müssen versuchen, einfach noch mehr selber zu vermarkten. Menschen nach Hause zu bringen. So, einfach als, da war es wirklich sehr konkret, aber das kann ja nicht sein, dass man das dann nachher wegschmeißen muss. Und die Ware ist ja da. Genau, wir haben uns auch gestern noch ein bisschen darüber unterhalten, mein Mann und ich. Also so Pi mal Daumen kann man schon sagen, dass 30 bis 50% von dem, was man aussät, pflanzt. Also das ist ja nochmal ein Unterschied, sozusagen wirklich nochmal einen Schritt zurückzugehen, was wird gesät, was wird gepflanzt und was wird geerntet. Also, dass man, wenn man diese 30 bis 50% nimmt, dann ist es nicht unbedingt von dem, was geerntet wird, was weggeschmissen wird, aber sozusagen was unterwegs vielleicht vorher schon auf der Strecke bleibt. Und da gibt es aber natürlich ganz große Unterschiede nach Kulturen auch. Also Spinat ist ein gutes Beispiel, zum Beispiel, dann gibt es im Mai, pflanzt man oder sät man besser keinen Spinat mehr aus, jemand, der einen Garten hat, kennt das selber, dann geht er einfach direkt ab und blüht und schießt und dann ist er eben auch nicht mehr vermarktungsfähig. Obwohl auch da, natürlich ändern sich dann die Inhaltsstoffe, aber das kommt wieder genau, man macht das nicht. So. Oder es gibt, Möhren ist auch ein super Beispiel, also wenn wir unsere knapp 2 Hektar Möhren, die wir anbauen, an den Handel geben würden, egal ob Bio-Großhandel oder über Bündler, wieder, wo es dann auch an die Supermärkte, also an die normalen Supermärkte geht, dann könnten wir auch, weiß ich nicht, es gibt Jahre, da könnten wir höchstens die Hälfte von dem überhaupt auch an dem wieder absetzen. Ich weiß auch von Kollegen, die das machen, dass man dann also auch, man sortiert ja schon auch, wie wir gesehen haben, beim Ernten aus und dann sortiert ja der den Möhren aufbereitet und die Beute packt wieder aus und man kriegt dann letzten Endes nachher vielleicht 15, 20 Cent für das, was man nachher, was dann wieder in den Handel geht. So. Und da können wir natürlich, deswegen ist es für mich immer ein bisschen schwierig, das so ein bisschen losgelöst zu sehen, da haben wir natürlich einfach, indem wir viel Direktvermarktung machen, viel Führung machen, versuchen den
Leuten zu zeigen, wie ist es denn, wie sieht es denn aus vom Acker, wie kommen auch die Unterschiede zusammen. Und ich sag mal, es gibt ja auch große Familien, die wollen, und man will Möhren entsaften und dann will man große Möhren und man will welche mit in die Schule nehmen oder ins Büro, dann will man kleine Möhren, der eine ist Single-Haushalt, der andere ist Familie. Also gerade diese Vielfalt, die ist ja wichtig. Und indem wir ganz viele Sachen eben einfach lose und oder generell im Handel auch lose, mehr lose Ware möglich ist, dann ist das auch schon ein ganz großes, wäre ein ganz großer Fortschritt, weil dann kann jeder auch auswählen. Und wenn alles ganz viel vorverpackt ist, dann ist eine Stelle mit einer Klitsche dran und dann müssen die eben alles wegtun. Wir sortieren das dann halt aus, dann nochmal wieder durch.
Lose ist ein schönes Stichwort.
Lose.
Wie sieht das auf dem Losenhof aus, der ja nicht die Bandbreite vom Gemüse hat, sondern einen Schwerpunkt gesetzt hat?
Genau. Und damit kann der Losenhof eigentlich mit dem Ende des Films starten, weil das ist unser Metier halt. Wir sind im Kartoffelbereich sehr groß aufgestellt und da eben halt auch in verschiedenen Bereichen. Wir ganz früher, du hast das früher eben angesprochen, war es so, wir sind außerhalb von Kass, wir haben Sandböden, das vielleicht vorwegzuschicken. Und damit haben wir also das Produkt des Hofes schon relativ gut vorgegeben, nämlich Kartoffeln und Spargel. Die wachsen gut auf Sandböden und so ist das das Standbein des Betriebes. Die Kartoffeln haben sich ausgedehnt. Früher hatte man an den Handelbüden, im größeren halt, da gab es noch das Einkellern, man fuhr noch durch die Gegend, man brachte den Leuten die Kartoffeln. Das hat sich total verändert und somit musste sich eben auch der Absatz von den Kartoffeln, Standorten verändern. Da gab es dann Erzeugergemeinschaften, das war politisch gewollt, man wollte die Landwirtschaft, das Produkt der Landwirte besser in den Markt reinbringen und politisch waren dann Erzeugergemeinschaften auf dem Weg und da bildete sich die Erzeugergemeinschaft, die in Lieblinghofen die Firma Fanny Frisch belieferte. Das heißt, man wollte vor Ort relativ nah beim das Produkt erwerben und das wurde dann zum einen Standbein des Betriebes neben den Speisekartoffeln und die Speisekartoffeln, die dann nachher sich verändert haben, 2000 sind wir von Bärbel Höhn gefördert worden im Bereich der Regionalvermarktung, konnten eine Sortieranlage aufbauen, kleiner abpacken und haben uns dann an den Einzelhandel und halt an die Geschäfte rangetraut, nach und nach. Immer mit dem, Motto halt regional. Das war also schon 2000 und da hatte Bärbel schon einen sehr guten Riecher und da war auch auf einem guten Weg. Bei den Kartoffeln kann ich eigentlich das nur unterstützen, was hier eben vom Herrn Neuendorf gesagt worden ist. Man muss halt immer nur unterscheiden, wann wird geerntet. Die Frühkartoffeln, da ist genau das der Fall. Das Kraut ist noch da, es ist noch frisch, es hält die Kartoffel noch ein bisschen fest. Man kann den Ruder nicht so einstellen, dass das die Kartoffel gut abgewackelt wird, sie bleibt am Kraut und fällt hinten rauf. Und wir sind für jeden dankbar, der hinterherläuft und sich seine frische Kartoffel vom Acker eben aufsammelt. Das ist so. Denn es ist nicht in unserem Sinne, die Kartoffel, die auf dem Acker bleibt, die ist für uns von der Ackerhygiene her nicht wünschenswert, denn wir brauchen eine weite Fruchtfolge und jede Kartoffel, die durch Mühle hinter nicht kaputt wird, bringt uns Krankheiten wieder neu in die Kultur, man spricht von Nematoden oder sonstiges. Also allein schon von der Ackerhygiene ist jeder Bauer schon interessiert, das Produkt möglichst vom Acker zu fahren. Im Veredelungsbereich später, die Ware, die dann bei uns noch eingelagert wird, da kommt genau das zum Tragen. Also 20% der Ware wird schon aussortiert, aber sie ist dann nicht mehr verzehrbar. Das kann dann sein, weil sie zu grün ist, weil sie eben fault, weil vielleicht auch anderer Besatz da ist. Aber dann werden 20% ausgesortiert und da kommt das genau mit der aufgeplatzten Kartoffel oder eben eine Fabrik, die so viel Ware hat, dass sie eben sagen kann, unter Wasser gewichtet, sprich die Stärke der Leite stimmt nicht. Ne, da kommt dann so eine Machenschaft ins Spiel, da sind wir ausgeliefert, der Anleger, den wir anliefern, wird zurückgeschickt, weil man eben andere Ware bekommt oder wir haben einen Vertrag gemacht. Die Preise sind höher als das, was auf dem freien Markt ist. Da sind wir ein bisschen ins Spiel und sind damit auch sehr unglücklich, weil wir uns für die Ware neue Marktmärkte suchen müssen. Das kann dann die Stärkefabrik sein, das kann die Biogasanlage sein oder das ist der Milchviehbauer, der die Kartoffel als Futterkartoffel vermarktet. Da sind wir nicht glücklich drüber. Für diesen Abend oder für dieses Gespräch haben wir uns zu Hause auch nochmal intensiv damit beschäftigt. Da muss es neue Wege geben. Auch die Qualitätsansprüche müssen halt runter. Und da bin ich dann ganz schnell bei unserem nächsten Produkt ein großes Sorgenkind, das ist die Zwiebel. Die Zwiebel hat es schwer beim Aufwachsen. wachsen und sie hat es schwer bei der Abreife. Wenn die Zwiebel im Herbst nicht schön abreift und man nennt diesen Schlot, der da ist, der muss schön abklicken, der muss abtrocknen, damit die Zwiebel von oben trocken wird. Wenn der die Witterung nicht mitspielt, dann kommen Probleme und dann kann es uns passieren, dass die Zwiebel im Lager nicht festschalig bleibt. Da nennt man das, sie wird nacktschalig, das kennt der eine oder andere, die ist dann so weiß. Sie hat keine feste Schale, sie gibt zu viel Wasser auf, sie ist nicht haltbar und dann fängt das nächste Problem an und dann kann es uns passieren, dass wir eben einige Prozent und manchmal können es eben sogar 70% sein, die wieder auf dem Acker landen und da den Humus mitbilden, obwohl zu viel Wasser drin ist. Ja, also auch da merken wir kommen immer, und da spielt die Witterung natürlich auch eine große Rolle. Ne? Was schaffen wir da? Ne? Wie können wir diese Abreife beschleunigen? Was können wir tun? Dann kommen wir zum Spargel. Das ist unser Produkt, wo wir ganz nah am Verbraucher dran sind. Und da merkt man schon, dass wir eben verschiedene Schienen haben. Wir haben den Großmarkt, wir haben die Industrie und wir haben den Verbraucher. Und der Verbraucher ist eigentlich der schönste Markt. Wem kann man das erklären, was man da hat? Ne? Wenn wir die dicken Spargel haben am Anfang der Saison, dann kann man sagen, die sind nicht holzig, die sind schön. Der Wolfgang isst die nämlich auch immer. Die sind zart, die brauchen nur ein bisschen länger zu kochen und die sehen klobig aus auf dem Teller. Der Verbraucher, der damit leben kann, der ist da richtig. Dann hat man in diesem Jahr zum Beispiel den Kohlenspargel. Der Spargel war wüchsig, der hatte viel Kraft, wir hatten einen tollen, kalten Winter, der wollte wachsen. Der wuchs nur zu schnell, der hatte Stress beim Wachsen, der spaltete sich auf. Das nennen wir den sogenannten Kohlenspargel. Der sieht überhaupt nicht schön aus, lässt sich ganz schwer schälen. Da müssen wir dann gucken, dass wir den schmackhaft machen. Und alles, was wir nicht schmackhaft machen können, müssen wir anders vermarkten. Und dann kommt die Kreativität ins Spiel. Wir hatten dann einen Metzger, dem haben wir das angedreht, der Spargelsalat aufgemacht. Paul, hier unser Paul, prima Arbeit und Leben, hat dieses Jahr das erste Mal Spargelsuppe gemacht für uns in Gläsern, die wir dem Verbraucher anbieten können. Und das macht einfach Spaß, weil man dann sehen kann, wie kann ich das steuern. Trotzdem haben wir auch da natürlich zu viel. Das zu viel, das haben wir im Film gesehen, das macht uns zu schaffen. Da ist der Markt mit den Preisen, da ist die Menge. Wenn viel da ist, sind die Qualitäten, wenn sie schlecht sind, noch schlechter an den Mann zu kriegen, weil die gute Ware auch da ist. Dann geht es zum Großmarkt und da fängt dann im Prinzip wieder der Handel an, der dann im Prinzip wieder Einhalt gebietet. Also so mal so ein bisschen zu uns.
Das war der Zeitraffer, das ist ein guter Übergang, das ist zu viel. Und die Vermarktung eben im Einzelhandel. Dafür haben wir jetzt Beate Dolz an Tasche.
Mal Ihre Worte an. Wir haben wirklich das Glück, der Verbraucher ist der schönste Absatzkanal. Wir haben den Vorteil, wir sind ein ganz kleiner Laden. Wir sind hauptsächlich wirklich in Vollbedienung. Was die Frau Hahn vorhin auch gesagt haben, unser Ziel ist es, und das ist auch sicherlich mehr als 90%, gerade im Obst- und Gemüsebereich nur lose Ware anzubieten. Das heißt aber auch morgens und abends sortieren, hat aber auch den Vorteil, dass einfach mehr erhalten bleibt, indem wir eben einfach auch das Gemüse putzen und schneiden. Ist sehr aufwendig, lohnt sich aber. Zum Zweiten ist es eben so, wir sind durch die Senioren, unsere Senioren ein sehr starker Laden und die akzeptieren unheimlich, dass wir eben lose und kleine Mengen verkaufen. Also von daher ist das wirklich das Thema, weniger wegzuschmeißen. Zum Zweiten auch haben wir seit, das hat schon Arne Vogel angefangen, bei uns gibt es eine Obst- und Gemüsekiste, da wissen unsere Kunden, das ist nicht 1A-Ware und die hat kleine Döllen und da ist die Gurke vielleicht mal besonders grob oder die Kartoffel kleiner oder größer. Das gibt es zu einem Sonderpreis und wir haben mittlerweile eine Kundenklientel, die wissen immer, wenn wir aussortieren, diese Obstkisten neu packen, dann stehen die vor der Tür und sagen, uns ist jetzt einfach egal, ist das jetzt mal Blumenkohl, ist das Brokkoli oder ist das Paprika, sondern wir nehmen jetzt mal 1 Kilo oder 2 Kilo buntes Mix mit. Und das hilft uns wirklich, dass weniger absolut in die Tonne kommt. Jetzt haben wir bei den Senioren wirklich eben einfach auch den Markt, die gelernt haben, was heißt auch Hunger, die wirklich eine Achtung und vor dem Lebensmittel haben. Und wir gehen immer den Spagat, was vorhin ja auch gesagt worden ist, der Supermarkt braucht 1000 Joghurts. Das ist wirklich, oder 100 Joghurts, das ist wirklich der Spagat, dass wir oft sagen, weniger ist mehr, auch von der Sortimentsbreite. Viele Kunden akzeptieren das, andere sagen, wir gehen dann in einen größeren Laden, wo wir alles bekommen. Wir glauben, dass wir, weil wir unseren Kunden
muss man eben einfach sagen, okay, unsere Philosophie ist eine andere. Was ich persönlich ganz schön finde, wir haben seit anderthalb Jahren, eigentlich durch einen Zufall, arbeiten wir mit einem Unternehmen, einer App, Too Good To Go. Und zwar können Kunden über dieses ein Start-up aus Skandinavien, das mittlerweile in Deutschland auch Fuß gefasst hat, können Kunden buchen, da arbeiten Restaurants mit, da arbeiten Lebensmittelhändler mit. Und die Kunden buchen eine Tüte zum Geschäftsschluss und wir machen da so eine Überraschungstüte. Die kommen dann zwischen 18 und 18.30 Uhr, können die abholen. Wir wissen vorher, wie viele Türen wir vorbereiten müssen. Da versuchen wir auch ein gutes Mix zu machen. Und für mich ist der positive Effekt zum einen sicherlich noch weniger in die Tonne, weil wir dann auch Artikel reintun, die eben an dem Tag ablaufen, beziehungsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum erreichen. Das war ja vorhin auch im Film. Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist, heißt es eigentlich für uns, die Ware aus dem Verkauf zu nehmen am anderen Tag. Zum Zweiten, und das finde ich total schön, ist für mich eine junge Generation, es sind sehr, sehr viele Studenten, die sich sehr bewusst ernähren. Also da wächst wirklich eine Generation, die das hinterfragt und wenn man mit denen wirklich ins Gespräch kommt, dann erzählen die auch und die haben eine andere Achtung vor dem Lebensmittel. Also da kommt in meinen Augen kommt da wieder eine neue Generation, die sich da viel, viel intensiver mit beschäftigt. Und ich finde dann immer so schön, ist immer der Nebeneffekt, das sind dann oft, wo ich sage, Wiederholungstäter. Die kommen dann beim zweiten oder dritten Mal mit Vater oder Mutter und die sind dann natürlich stolz auf die Kinder, dass sie so viel Gedanken zum Essen machen und dann auch noch sparen, nicht unbedingt bei meiner Mama und Papa auf dem Portemonnaie nur sitzen. Und allein durch die Gespräche, also ich glaube, da tut sich sehr viel und wir haben das ganz klein angefangen und mittlerweile ist das wirklich so ein Selbstläufer geworden. Da kann man jetzt sagen, sicherlich auch ein Marketinginstrument, aber für uns ist eben eine ganz, ganz gute Sache, dass wir dadurch eben Dinge, auch Brote am Abend, die noch nicht verkauft sind, dass wir die dann einfach abgeben.
Ja, danke, soweit. Also, Dinge einfach abgeben. Ich habe mit dem Herrn Reutscher ja schon in Vorbereitung dieses Abends gesprochen und heute habe ich ihm dann auch noch mal ein paar Fragen gestellt, die für heute Abend interessant sein könnten. Da ist tatsächlich auch diese Frage gewesen, wie ist das, wenn Sie Lebensmittel haben, die Sie eigentlich wegtun müssen? Er setzt sich mit dieser Frage schon eben die 30 Jahre auseinander, die er in dieser Branche tätig ist. Und was er jetzt schon seit Jahren macht, ist, dass er mit der Tafel kooperiert und eben Lebensmittel, bevor sie abgelaufen sind, zwei Tage vorher aussortiert und an die Tafel, an die frischen Produkte, aussortiert und die Tafel holt die dann ab, sodass er sagt, also so Molkereiprodukte oder Ähnliches, das werfen wir nicht weg, sondern das geben wir weg. Das ist vorher aus dem Regal raus. Wir hatten ja eben im Film gesehen, da drei Tage vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, er tut es dann zwei Tage vorher raus, weil er dann weiß, dann wird es auch verwendet. Ich habe ihn auch gefragt, aber wie ist das mit den anderen Lebensmitteln? Es geht ja sicherlich nicht alles an die Tafel. Es gibt ja auch eben diese berühmten Lebensmittel da mit diesen Fletschern, die dann möglicherweise auch bei der Tafel nicht mehr mitgenommen werden. Da sagte er dann zu, dass das natürlich auch dann entweder an Bauern geht, die es an Schweine verfüttern. Er hat ja da eben diesen einen Hof im Meerbusch als Partner. Oder dass es eben auch in Biogasanlagen dann geht. Ne? Also Lebensmittel werden verbrannt. Dann, ne? Aber ist eben auch eine Form der Wiederverwendung oder Weiterverwendung. Dann habe ich ihn gefragt, ob es Lebensmittel gibt, bei denen es nicht möglich ist, sie einer weiteren Verwendung zuzuführen, und das hat er bejaht, dass es natürlich da auch dann doch wieder Bestimmungen gibt von Lebensmitteln, die nicht wieder in Umlauf gegeben werden dürfen, wie zum Beispiel Fleisch, Geflügel. Ne? Das ist bei ihm ja auch so, das darf eben nicht mehr verkauft werden, weil das dann wirklich nicht nur Mindesthaltbarkeit ist, sondern danach würden sie dann haftbar gemacht, ne? Wenn jemand sich dann eben beschwert, dann irgendwelche unter 1%, das kann ich kaum glauben, aber er sagte unter 1%. Und ich vermute, dass er dann da ausrechnet, was er an die Tafel gibt und was er an die Landwirte gibt. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Dann habe ich ihn noch gefragt, wo ihm da Grenzen gesetzt sind. Und dann kam er natürlich mit dem Lebensmittelrecht, das ihn eben persönlich haftbar macht, wenn Produkte nach Ablauf Mindesthaltbarkeitsdatum in Umlauf kommen. Und das HACCP, das musste ich dann nochmal googeln, was das ist. Das ist die Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte oder kritische Lenkungspunkte. Das ist ein schöner amerikanischer Begriff eigentlich, den ich jetzt nicht zitiere. Dass eben, wenn in einem Gebinde ein Teil schlecht ist, zum Beispiel bei den Orangen, eine ist schimmelig, dann muss das ganze Gebinde entsorgt werden. Und nicht nur, man nimmt die Orange raus und verkauft die an der Dose. Darf man nicht. Das war genau. Ja, das bezeichnete er so als die Grenzen. Ja, soweit zu Herrn Röttcher.
Ich habe jetzt eine ganze Menge Informationen auch gehört, die auch unseren Vereinsalltag bestimmt haben. Und als wir vor gut fünf Jahren, wir hatten letztes Jahr unser fünfjähriges Bestehen, angefangen haben, waren wir inspiriert auch durch den Valentin Turmes, der Filmemacher, wo wir jetzt eben aus einem seiner Filme auch einen Ausschnitt gesehen haben. Und zwei Dinge haben uns umgetrieben. Das eine war, ich habe das vorhin schon bei der Begrüßung gesagt, das wäre immer ein Problem, die schreiende Ungerechtigkeit auf der einen Seite zu wissen, es verhungert jeden Tag ganz viele Menschen auf der Erde und auf der anderen Seite leben wir in Sausen und Brausen im Überfluss und werfen weg, essen den Teller nicht leer und bauen eben auch auf den Feldern Lebensmittel an, die gar nicht mehr in die Vermarktungskette kommen. Der zweite Punkt war, wir haben ja eine Klimadebatte auch, eine Umweltdebatte. Für den Anbau von Lebensmitteln muss man ganz viele Ressourcen einsetzen. Ob das dann der Biomist ist oder der Kunstdünger, ob es die Gülle ist, das ist übrigens in unserem Verein auch nicht der Ansatz, ob es bio oder konventionell ist, da haben wir andere Foren, da können wir darüber trefflich streiten, ob es das Wasser besser so oder so ist. Hier ging es jetzt wirklich darum, das, was mit Ressourcen, die Energie verbraucht haben, die unsere Böden auch ein Stück weit manchmal belasten, dass man dafür sozusagen auch noch im Ergebnis eine Überproduktion hat. Das heißt, wenn man das mal auf den Punkt bringt, wir haben auch Presse hier, der Anteil der Lebensmittelverschwendung am Klimawandel ist höher als der Anteil des gesamten Verkehrs auf der Erde. So, und das muss man einfach sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil wir sind alle irgendwie Menschen, die mal Auto fahren, die mal vielleicht auch mal fliegen, aber die verschwenden eben auch Lebensmittel. Und wenn man das dann einfach mal so gegenüberstellt, dann stellt man eben fest, das ist eine ganze Menge an Ressourcenverschwendung. Das war der zweite Punkt. Was machen wir in dem Verein? Wie gesagt, mit unseren kleinen Mitteln. Wir sind übrigens bewusst auch keine Konkurrenz zu den Tafeln, die ja eher einen sozialen Ansatz auch verfolgen, sondern wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wirklich beim Produzenten, bei den Bäuerinnen und Bauern anzufangen und zu gucken, da zu helfen, wie wir diesen Unsinn, den wir da alle zu verantworten haben. Also wenn der Blumenkohl, wurde vorhin angesprochen, wenn der Stich zu viel Sonne kriegt, in diesem Sommer zum Beispiel, dann geht der schon mal so ein bisschen ins Gelbliche. Der ist nicht blendermit weiß. Der schmeckt aber nussig. Also ich bin Hobbykoch. Der schmeckt eigentlich viel besser als dieser knackig blendermit weiße. Dann wollen die Menschen das nicht mehr kaufen. Und da haben wir dann gesagt, irgendwie einige von meinen Mitstreitern sitzen ja auch im Publikum, da haben wir gesagt, wir fangen einfach mal an, das bewusst zu machen, stellen uns auf den Neusser Markt, verwenden also dann beispielsweise diesen Blumenkohl oder auch die Kartoffeln oder Möhren, die einwandfrei sind, aber die falsch gewachsen sind. Bei den Möhren ist zum Beispiel das Problem, dass die durch die Supermarktkettenvermarktung dürfen die nur eine bestimmte Abpackgröße haben. Die dürfen also nach Möglichkeit aber nicht größer als 20 cm sein. Jetzt erklär mal einer Möhre, wenn die Sonne scheint und genug Wasser da ist, dass sie nicht größer als 20 cm werden, ja? Weil sie sonst bei allen nicht mehr in die Verpackung reinpasst, also in das Discounter-Regal. Wir haben uns also diese Lebensmittel genommen, haben uns einen bekannten Neusser Koch dazu genommen und haben uns auf den Neusser Markt gestellt und haben gesagt, seht mal, das sind Lebensmittel, die sind einwandfrei. Wir kochen jetzt damit und probiert mal, das schmeckt lecker. Und die Menschen haben gesagt, ja, schmeckt wirklich lecker. Und dann haben wir dann hinterher gesagt, und wenn euch das was wert ist, dann dürft ihr sozusagen die Lebensmittel mitnehmen. Wer nicht so ein dickes Portemonnaie hat, der nimmt es mit und genießt zu Hause. Und wer ein bisschen Portemonnaie drin hat, aber das die Idee gut findet, der kann dann nicht spenden. Das heißt, auf der einen Seite hat der Verein das Ziel, so wie heute Abend, bewusst zu machen, mit anderen sich zusammenzutun, auch mit den Kollegen von Transition Town oder von Gemeinwohlökonomie. Wir haben da also ganz unterschiedliche Kontakte. Bewusst machen, bilden, dafür sorgen, dass man kritisch nachfragt, mit den Leuten, die im Einzelhandel bei den Produzenten zusammenzuarbeiten. Dann machen wir auch ganz praktische Sachen im Herbst. In diesem Fall mit dem Lammertshof haben wir es schon ein paar Mal praktiziert, die sogenannte Nachernte, was man im Film gesehen hat. Wir haben also Schilder produziert mit einer Forke drunter, die stecken wir in die Felder ein und da steht dran, hier darf nachgeerntet werden. Ich würde das auch gerne mit dem Rosenhof in Zukunft uns machen, ich nehme das Angebot gerne an. Wir machen das übrigens mit der Kennzeichnung deswegen, weil natürlich das auch für die Bäuerinnen und Bauern blöd ist, wenn wir alle denken, ach, das vergammelt auch im Acker, jetzt gehen wir mal auf die frischen gebauten Sachen und furchen da auf dem Acker rum, was ja manche Unterhalter auch schon machen und die dahin koten lassen. Nee, wir achten schon auf das Eigentum der Bäuerinnen und Bauern, wir sprechen das mit denen ab, wir kennzeichnen die Felder und dann gehen wir an drei Wochenenden im September, das steht jetzt schon fest, gehen wir wieder über den Lammertshof mit dem Rainer an und der Petra an zusammen, die sagen uns dann sozusagen, wo wir hingehen dürfen, wir markieren die Felder und dann wird nachgeerntet. So, aber tut es bitte nicht einfach so auf dem Lammertshof, ja, also das ist ausdrücklich nur da, wo es steht. Meine Überlegung wäre jetzt an der Stelle auch zu sagen, wenn vielleicht auch andere in diese Vermarktungsschiene, gerade die konventionellen Bauern, die jetzt haben uns 2 Jahre lang erzählt, sie hätten nichts, sie hätten keine Abfälle und sie würden auch eigentlich so produzieren, dass nichts weggeschmissen würde. So ähnlich wie ich das eben, ich finde das toll, dass Herr Röttcher sich engagiert, aber mit dem 1%, das glaube ich einfach nicht, weil da wäre der weltweit Einzige, bei dem das so wäre, alle anderen reden von den 30-50%. Und der letzte Punkt, und das ist die Ausbauschule. Dafür möchte ich heute einfach auch nochmal werben. Vielleicht können wir uns an anderer Stelle auch nochmal zusammenfinden, weil das kann man jetzt nicht mal gerade vom Publikum verabreden. Die Ausbaustufe in unserem Verein war eigentlich immer die Idee zu sagen, vielleicht kriegen wir das hin, bei euch, bei Ihnen die Lebensmittel abzuholen und irgendwo in der Garage oder in der Kirchengemeinde wirklich einmal die Woche oder anfangen wollen wir mit einmal im Monat, das auch anzubieten, Lebensmittel, die sonst weggeschmissen würden, dass man die abholen kann, dass man das gegen Bestände tun kann. Das ist auch eine Frage von Wertschätzung. Sie wissen ja auch, alles, was man geschenkt kriegt, ist offensichtlich nichts wert. Das macht man nicht. Also macht man es gegen eine Spende. Kleine Spende, große Spende. Und das wäre vielleicht so eine Art Vermarktungsidee, so ein Netzwerk, so ähnlich wie die App, die es schon gibt. Aber dass wir dann in den Zeiten, wenn das dann so ist, dass auf einmal ein Trecker voll Kartoffeln gibt, die sie hat es angesprochen, nicht abgenommen wird oder vielleicht eine Stiege voll Blumenkohl da steht, dass wir da wirklich versuchen, das auch mal miteinander anzupacken und vielleicht mit der Kirchengemeinde zusammen sowas dann auch zu praktizieren. Und damit ist das Stichwort Kirchengemeinde und Umweltbeauftragter und jetzt ist der Wort.
Genau. Wenn ich da nicht mit dem Hänger rückwärts reinkomme, dann ist alles gut. Ja, Wolfgang Weber für die Kirchengemeinde.
Gut.
Verschwendung. Du hast es gerade schon angedeutet. Das ist an manchen Stellen immer noch ein Thema.
Das ist richtig. Und, also es fällt mir nicht ganz leicht, für mich als Künstler über Verschwendung zu reden, weil Kunst hat auch mit Verschwendung zu tun, aber eben nicht in diesem Bereich von Lebensmitteln oder von Haus- und TV-Gegenständen. Das lassen wir lieber auf die Kunst kapitieren. Ja, es gibt, ich habe vorhin mal als Beispiel genannt, wo es eben Verschwendung gibt und wir haben ja Verschwendung und es ist die Frage, was können wir dagegen tun? Gerade vorhin kam ein Kollege, der arbeitet ja auch in der Kirchengemeinde, in der Jugendarbeit zu mir und hat gesagt, ich kann leider nicht bleiben, aber du darfst ruhig erzählen, dass ich seit 5 Jahren von Müll ernähre. Und also wie in diesem Film die Mülltaucher, dieses Ehepaar. Ja, und er hat mir auch gesagt, er hat seit 5 Jahren keine neuen Garten gekauft und er sieht trotzdem toll aus, wo er den Erd und ist gesund und hat immer schöne Klamotten an. Also da funktioniert Nachhaltigkeit und ich glaube, wir als Kirchengemeinde, wenn wir das Thema Schöpfung bewahren, ernst nehmen, kommen gar nicht umhin, diesen jungen Mann, der mir das gerade gesagt hat, zu bereden, da auch ein Stück weit nachzueifern. Als Kirchengemeinde kann man, denke ich, als Institution die Aufgabe eines Multiplikators wahrnehmen, wie zum Beispiel heute Abend, indem man zu solchen Veranstaltungen einlädt. Vielleicht auch mal Podiumsgäste, die sich nicht ganz so einig sind, die auch wieder in Europa eingeht. Das ist keine Kritik, aber so als Zukunftsgedanken, wo ein Stück weit man auch um den richtigen Weg streiten kann. Das fände ich schon sehr spannend und das ist, glaube ich, auch ganz wesentlich, dass man da dann vorankommt in so einem Zusammenhang, dass man kurz in Klammern gesetzt, es geht ja immer um die Gurke, um diese gerade Gurke. Es wird über die EU geschickt, ne? Also, die machen ja einen Mist. Die Gurkenverordnung, die gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Das sind wir Verbraucher und ich lasse mich da auf der eigenen Nase, die in die Laden gehen und böse Gurken kaufe ich nicht schlecht. Das sind wir Verbraucher, die Nachfrage starten nach genau diesen Lebensmitteln, die genormt sind. Und ich glaube, dass wir vielleicht mehr dazu beitragen können, dass das nicht mehr so, dass die Supermärkte eben auch B-Ware, ich sage jetzt mal B-Ware, ich beginne den Fachausdruck so nicht, B-Ware in die Auslagen legen, zu verkaufen legen, etc. Ich glaube, dass ganz viel, wenn wir einzeln hingehen, zu Herrn Gröger zum Beispiel, oder zu Herrn Lange oder in Holzbüttingen und sagen, also ich mache die Krummgurken lieber. Und wenn man das vielleicht mal für 2 Jahre macht oder in 2 Monate macht, was man da in diesen. ich glaube, was ich damit sagen will, wir machen hier Veranstaltungen und dann muss man aber selber auch aktiv werden. Es ist eben nicht nur die Frage, dass wir hier oben stehen, schöne Worte machen, sondern ich muss morgen auch da aktiv werden bei mir vor Ort und dann kann das, glaube ich, gut gelingen. Kirchengemeinde ist in puncto Nachhaltigkeit auch schon in einer oder anderen Art unterwegs. Das wird wiederum an der Photovoltaikanlage groß auf der Lukaskirche. Das kann man jetzt nicht essen, aber du hast auch gerade den Zusammenhang hergestellt. Ne? Dass eben auch Energie in diesem Sinn auch ist eine Energieverschwendung, eine Kartoffel, die gepflegt wird, Energie reingesteckt wird und dann weggeschmissen wird. Aber auf jeden Fall ist also eine Photovoltaikanlage. Gestern hatten wir Würstchen und Steaks, biologisch erzeugte Würstchen und Steaks hier beim Kirchenmusikfest und die kamen sehr gut an und die Leute waren zum Teil stolz. Ich esse eine Bio-Wurst. Ja. Und Entschuldigung, wir haben Geld.
Alles gut. Aber den Spargel vom Losenhof magst du auch gerne.
Ich habe laut einen Zwischenruf. Ich kann dir sagen, wirklich, das ist wirklich sehr empfehlenswert. Der ist gut. Und ja, ich mag ihn gerne.
Ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich habe schon mal, nachdem ich gefragt hatte, ein paar Zwiebeln aufgesammelt. Also bei uns zu Hause wurde die Zwiebeln früher aufgehangen, da müssen die gar nicht so abtrocknen, aber ich glaube, die Menge kann man nicht aufhängen. Mir kam gerade nochmal in den Sinn, ich hatte ja mit Thomas Rötsch ja mehrfach vorher gesprochen und er hat eine Geschichte erzählt, die so aber auch mal den Verbraucher kritisch beleuchtet. Er hat ja sehr viel regionale Ware, das ist eben Anliegen, wenn man da reingeht, das ist lose Ware, die ist nicht in Plastik verpackt. Ist ja schon mal vom Vorteil. Und er sagte, ich gehe schon zu den Bauern und sage, ihr könnt mir ruhig auch die zweite Wahl geben, weil die ist doch genauso schön. Nur, die sind unterschiedlich groß. Das stimmt, wenn man mal eben guckt, die Kohlrabi oder die Gurken entsprechen keiner einheitlichen Norm, das ist tatsächlich so. Er sagte, sie glauben es nicht. Ich beobachte regelmäßig Kunden, vorzugsweise ältere Männer, die mit sowas wie einer Schieblehre ankommen und sich dann die dickste, längste Gurke ausmessen und die dann mitnehmen. Da fiel mir nichts mehr zu ein. Also ich glaube, die Verbraucher die haben schon tatsächlich, das sind ja wir alle, die Verbraucher, die haben schon einen wahnsinnig hohen Anspruch. Und wenn man irgendwie merkt, ah, da ist irgendwie ein Unterschied, dann versucht man immer noch den Vorteil rauszuziehen. Und wahrscheinlich ist das auch das Phänomen, wenn man will immer das Beste, das Schönste. Ja, und in der heutigen Überflussgesellschaft, der Filmeinspieler war wirklich, fand ich nochmal auch so ein Opener, haben wir ja eigentlich Überfluss. Und die müssen uns in dem Überfluss, ne, müssen die Vermarkter uns jetzt noch Lust machen, etwas zu kaufen. Ich weiß nicht, ich glaube, diejenigen, die hier sitzen, die andere Zeiten erlebt haben, sehen das etwas anders. Ich hoffe das. Ja, ich würde jetzt gerne noch mal eine kurze Runde machen. Welche Ideen gibt es ansonsten noch, diese Lebensmittelverschwendung weiter runterzufahren? Habt ihr noch was?
Ja, vielleicht, ich würde zumindest, was Hans-Christian auch gesagt hat, noch mal ein bisschen ergänzen. Ich denke, die Zukunft, die ist ganz wichtig, dass wir die im Blick haben. Und das wird auf alle Fälle nicht einfacher für uns. Im Anbau definitiv nicht. Also die Jahre sind schwieriger geworden und da brauchen wir jetzt mal über den Acker zu gehen. Und dadurch kommen auch wieder ganz neue Herausforderungen. Und ich denke aber auch zum Beispiel ein Jahr wie das letzte Jahr, wo so viel Äpfel erfroren war, da waren auch auf einmal in den normalen Supermärkten waren große kleinere Äpfel da. Ne? Und einfach dann auch zu sehen, dass ja, diese Begrenztheit zu erleben, das war ja sozusagen fast ein Novum. Und da dann einfach auch das Verständnis dafür zusammen zu entwickeln, dass dann eben Preise auch mal anders sind, dass aber eben halt auch wirklich, ja, dann war es auf einmal doch möglich. Das ist dann doch sehr erstaunlich. Und ich habe mal mit einem Apfelanbauer gesprochen und die haben zum Beispiel gesagt, schon in dem, wenn man sich die Physiologie des Apfels zum Beispiel anschaut, wenn er so eine Schorfstelle hat, dann ist das ja wie so eine Verletzung. Und mit dieser Verletzung oder mit diesem Impuls, vielleicht sagt man erstmal Impuls, setzt sich der Apfel auseinander. Und er sagt, es gibt Untersuchungen, dass zum Beispiel ein Vitamin C-Gehalt oder so an dieser Stelle, wo der Schorf dann rundherum abheilt, dass er da höher ist. Also, weil das finde ich, das fand ich ein sehr gutes Beispiel, dass man wirklich sieht, das ist ja nicht nur irgendein Ding, das ist ja was, das ist ja ein Organismus und da passiert was. Und, aber gerade im Moment mit Trockenheit im Sommer, also das, und ich denke, da kann ich für uns beide als Kartoffelbauern sprechen, diese bunten Erdflöhe, ne, das wird zunehmen und dann sind wir darauf angewiesen, dass eine Kartoffel eben mal irgendwo auch wieder abgeschnitten werden muss oder so. Und alles kann man vor allem auch gar nicht von Anfang an auch sehen beim Sortieren, wenn wir sortieren, die so blöd sind, die sind halt ja irgendwie dann schon drin. Genau, also die Ideen noch erstmal, ja, Kommunikation, Offenheit, aufeinander zugehen, voneinander lernen, denke ich, ist das, was man machen kann. Wir laden eben ganz viel immer zu Führungen ein, das macht ihr ja auch. Und dann einfach zu zeigen, was es wie ist. Im Prinzip müssen wir auch sagen, wir müssen uns alle dafür engagieren, dass wir nicht vergessen, wie kochen geht, wie essen geht, wie genießen geht. Und da tun wir uns ja, ne, das ist ja gerade auch Thema leider im Cast, das Thema, wie werden die Kinder, die lange in der Schule sind, versorgt. Und natürlich ist es mehr Arbeit, wenn man irgendwie halt dann noch was dran rumschnibbeln muss, als wenn man das Ding auspackt, in den Pfanne schmeißt und es ist schon fertig. So, aber das ist, denke ich, die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir haben. Und wo wir einfach das aber nicht nur so, wo wir müssen, sehen müssen, sondern eben durch so gemeinsame Aktionen, dass man dann auch sieht, oh, auf einmal macht zusammen Kochen auch Spaß. Und man kocht auf einmal mit Menschen, mit denen man nie zusammen gekocht hat, bei diesen Schnippelpartys. Und da denke ich, da macht die Jugend uns wirklich auch was Gutes vor. Da gibt es Ideen, da gibt es Foodsharer, da gibt es, ich weiß nicht was alles. Und eben, ne, so eine App, wo man sich mit fremden Leuten auf einmal trifft und man sagt, ja, dann lass uns da kochen. Und ich denke, da können wir noch wirklich viel Fantasie entwickeln. Da müssen wir nur gucken, wie wir noch mehr Jugend freikriegen zu den Themen, glaube
ich. Ja, vieles kann ich natürlich noch bestätigen. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn für uns Qualität neu definiert wird. Das ist unser Thema. Wir haben einen heißen Sommer, wir werden die Weizenernte starten so früh wie selten. Wir werden Geschmack davon haben. Früher hatte es immer ab 12,5% Rohprotein, das ist Backgetreide. Die Vita fragen heute, braucht man die 12,5? Was ist das für ein Rohprotein, das wir anstreben? Brauchen wir es überhaupt durch? Ich möchte das mal eben sagen, das ist nicht Kunstdünger, Mineraldünger. Brauchen wir den oder brauchen wir nicht? Das ist ist auch nicht unser Interesse, dass wir eben zu viel einsetzen. Wir müssen mit diesen Ressourcen haushalten und deshalb würde ich mir das wünschen. Und das ist eben so, dass wir in unserem, beim Sparen besonders die Qualität den Verbraucher selber definieren können, wie ihr im Laden auch. Ne? Aber das, was uns der Großabnehmer vorgibt, das sind Qualitäten, die müssen dringend überdacht werden, auch im Kartoffelbereich. Ne? Brauchen wir diese Unterwassergewichte, brauchen wir diese Stärkegehalte? Das würde ich mir sehr wünschen, dass wir da in eine große Diskussion reinkommen. Das andere sehe ich genau wie du, wir müssen über Bewusstsein gehen. Das wird mir auch in der Spargelzeit, da bin ich näher am Verbraucher dran, bewusst Mengen. Ja? Was werden da für Mengen eingekauft? Das Erste, was kommt, ist dann, ich habe 10 Leute, was brauche ich an Spargel? Manche haben gar kein Mengenverhältnis. Ne? Es wird mehr gekauft, als man braucht, da auch zu unterstützen, was an die Hand geben. Mit Jugendlichen, Ernährung wieder im Unterricht. Ne? Landwirte in den Unterricht reinholen. Ich habe am Rüstleitungsangang Ernährungslehre unterrichtet. Das war für mich eine wertvolle Zeit, weil ich gesehen habe, was alles im Argen ist und dass wir dringend ansetzen müssen. Es wäre ein schönes Fach wieder, Ernährungskunde. Ne? Ernährungskunde ist mein Fach. Da sehe ich die Ansätze und ich kann Ihnen nur sagen, jede Zwiebel, die auf dem Feld bleibt, die tut uns genauso weh, weil wir wissen, da sind Ressourcen drin und wir sind dankbar. Wir machen jetzt nicht diese Aktion, weil wir nicht das Gemüse haben, aber wenn wir ernten und da steht einer und will aussammeln, der ist herzlich willkommen und es werden immer mehr. Das muss man auch sehen. Das ist werden mehr und das ist toll. Mhm. Genau, das mal so in Kürze. Ich glaube, wir haben noch ganz viel Potenzial.
Was ich mir noch wünsche, ist, dass wir eben auch akzeptiert, Verzicht zu üben. Wenn eine Geschichte passiert, mit der Apfelernte, wo 40%, 50% oder 60% eingebunden sind und der Kunde eben erwartet, dass wir trotzdem 6 oder 7 Sorten wunderschön aussehende Äpfel haben und eben die kleinen, mittleren und großen Äpfel, die eben im Mix vielleicht optisch nicht so schön sind, bleiben liegen. Ja, wir müssen eben auch, wir machen das wirklich nicht mit Überzeugung, eben aus Südafrika oder aus Chile Obst eben einführen, wohlwissend, dass es hier eben einfach ja wirklich verschrottet wird. Das ist so ein Wunsch. Und der zweite ist wirklich das, was wir auch wirklich versuchen, im Laden zu praktizieren, dass wenn Kunde kritisch ist, wir gerade so Freitags und Samstags sind wir wirklich in der Besetzung komplett, dass wir wirklich alles anschneiden an Obst, probieren Sie mal, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so schön aussieht, Hauptsache der Geschmack ist super, achten Sie nicht so auf die Optik, wenn kleine Makel dran sind, wenn mal in Deutsch einfach mal probieren und genießen und schmecken. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft.
Ja, danke. Haben wir noch was von Verbraucherseite?
Ich habe vorhin eine Sache nicht angesprochen, die aber schon mal erwähnt wurde, nämlich die Frage Lebensmittel und Tierfutter. Wir können uns alle noch an diese BSE-Zeit erinnern. Und aus der Zeit sind die Hygienevorschriften bei uns sehr streng gemacht worden. Jetzt ist das natürlich alles schon eine ganze Weile wieder her. Und wir haben eben gehört, es gibt manche Landwirte, die haben auch einen Abnehmer, der dann sozusagen die Tiere damit füttert. Aber das ist eigentlich an manchen Stellen gar nicht so einfach, die Tiere damit zu füttern von den Hygienevorschriften. Die Japaner machen das übrigens anders. Die kochen die ganzen Lebensmittelreste und auch die Reste aus Restaurants und so weiter auf und machen daraus ein hygienisiertes Produkt, was dann auch wieder in der Schweinezucht auch angewendet wird. Und jetzt habe ich vorhin immer den Bogen hergestellt zur Umweltverschwendung, zur Ressourcenverschwendung und auch zu Klimawandel. Wenn man sich überlegt, dass der Tropenwald abgeholzt wird, damit man Soja anbauen kann und wir hier gleichzeitig Lebensmittel haben, die wir an unsere eigenen Tiere verfüttern können. Ich meine, es ist ja auch so, dass das Fleisch, was wir produzieren, zu billig ist. Das wollen wir auch mal sagen. Wir müssen Lebensmittel auch wieder wertschätzen. Mein französischer Freund Pascal hat mir vor langer Zeit gesagt, ich habe das oft zitiert, ihr habt in Deutschland die teuersten Küchen mit den billigsten Lebensmitteln. In Frankreich, in der Normandie, wo er aufgewachsen ist, ist es umgekehrt. Die haben zwar einen teuren Topf, den haben sie schon von Oma geerbt. Das ist so ein schwerer gusseiserner Topf und ansonsten haben die eine richtig gute Lebensmittelauswahl. Jedenfalls auf den Märkten, da ist das so. Da müssen wir wieder hin zurück. Deswegen auch vielleicht zusammen auch Bündnisse machen, dass wir auch wieder das hinkriegen mit dem Hygienisieren. Da müssen wir dicke Bretter bohren, da müssen wir in die Politik auch ein bisschen mit reinwirken. Da hat ja der eine oder andere vielleicht auch Kontakte. Ja, und dann würde ich nochmal dafür werben wollen, dass wir vielleicht diese Runde, die wir heute Abend hier auf dem Montagabend haben, dass wir die nicht aus den Augen verlieren und uns vielleicht im Herbst, wenn wir nicht mehr auf dem Acker sind oder nicht mehr so kurz vor Urlaub oder so sind, dass wir uns dann schöne Ideen nochmal überlegen, was wir vielleicht in diesem Bündnis hier im Karst ganz konkret bei uns vor der Tür zusammen hinkriegen können. Also kriegen wir noch mehr Einzelhändlerinnen und Einzelhändler mit an den Tisch, kriegen wir noch mehr Bäuerinnen und Bauern an einen Tisch und kriegen wir es dann im Frühjahr vielleicht wirklich mal hin, so ein Aktionswochenende zu machen, wo wir dann aus ganz unterschiedlichen Anbaubereichen Lebensmittel anbieten und das Ganze grünen wir dann mit dem Festival zusammen kochen. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Es gibt übrigens auch Restaurants, die dir das klar haben, bei unserer 5-Jahr-Feier haben wir dort Lebensmittel, die sonst weggeschmissen worden wären, ganz lecker in 3-Gänge-Menü zubereitet bekommen. Auch da gibt es eben Leute, die mitmachen. Dieses Bündnis, das würde ich gerne ausbauen. Ich habe bei Ihnen so eine gewisse Offenheit verstanden. Wenn wir das dann auch mit der App noch gut verknüpfen, dann haben wir was für die Zukunft im Sinne von Petra getan.
Ich versuche mich kurz zu fassen mit ein paar Gedanken, was man machen könnte oder auch machen sollte, machen müsste. Zum Beispiel, wir hatten kürzlich einen schönen Wettbewerb hier in Karst, Stadtradeln. Und ich könnte mir vorstellen, wo verschiedene Teams geschaut haben, wie kann man hier Räder mit dem Auto anspannen, wie man mit dem Fahrrad fährt. Und hier kam, ich weiß nicht, einmal war es 20.000 Kilometer oder sowas, knapp in 3 Wochen zusammen.
Also
70. Boah. Okay, 70.000 Kilometer hier mit dem Fahrrad gefahren worden von den Leuten, die daran teilnehmen. Das ist schon ganz ordentlich. Und wenn man beispielsweise einen Wettbewerb für Nachhaltigkeit, wo sich Teams zusammenfinden, es gibt nämlich mittlerweile auch durchaus in Süddeutschland gibt es schon in Baden-Württemberg solche Wettbewerbe, da sind Kirchengemeinden daran beteiligt und da gibt es auch Kriterien, nach denen man das bewerten kann. Wenn man zum Beispiel einen karstweiten Wettbewerb Nachhaltigkeit Müllvermeidung, also.
Wie wäre es mit Stadtkochen?
Ja, zum Beispiel. aber dann auch, glaube ich, in der Kirchengemeinde selber eine Art Beschaffungsordnung zu erstellen, wo man eben festlegt, was Ehrenamtliche, hauptamtliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für die Gemeinde einkaufen. Ja, dass man eben sich bemüht, nachhaltig, regional, biologisch einzukaufen und so eine Art Beschaffungsordnung in der Kirchengemeinde macht. Sonst ist es leicht in Gefahr, dass es vielleicht im Allgemeinen bleibt. Aber dann auch, wir haben ja auch einen Fund und sag mal, André ist auch da von katholischer Seite, finde ich sehr schön, dass wir eine ökumenische Aktion machen. Dass wir uns auf die Katholiken zu bewegen und wenn die ökumenische Aktion in Kantia, glaube ich, gerade im Karst auch eine Power entwickeln, wenn es gerade um Schöpfung und Bewahrung geht. Also wenn man mal so in diese Richtung, ich sage jetzt mal ungeschützt auf euch zu, tätig wird, ich glaube, da hat man nichts schön. Schön. Also, ja.
Punkt. Ja, wunderbar. Das finde ich eine schöne Anregung, es wirklich runterzubrechen auf, was können wir vor Ort tun. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf nochmal so diese Statistik, irgendwie Deutschland ist das Land mit der höchsten Supermarktdichte, ne? Discounter, wo man sich fragt, muss das sein? Wenn ich hier schaue, wir haben so viele Möglichkeiten im Karst, wo man direkt vermarktet einkaufen kann. Brauchen wir diese großen Discounter mit dem Wocheneinkauf? Ich möchte behaupten, nein. Was sagen Sie? Wir steigen gleich drüben nochmal ins Gespräch ein, dann im kleinen Kreis. Sie können sich austauschen und das nicht einfach so, sondern, wie angekündigt, wir haben reichlich da. Wir haben von gestern Brot übrig, was wir jetzt gleich schnell im Backofen nochmal kross aufbacken. Wir haben das so eingepackt, dass es weich wurde. Jetzt backen wir es auf, es wird wieder kross. Wir haben natürlich Gemüse da. Ja. Salat haben wir da. Wir haben Molkereiprodukte. Was Ihnen fehlen wird, ist Fleisch. Nein, das wird Ihnen nicht fehlen. Und wir haben von gestern noch von der kalten Suppe Gazpacho, sehr lecker. Haben wir auch zwei kleine Töpfe übrig. Die würden wir jetzt auch noch in die Runde geben. Eine Sommersuppe, kühl, lecker zu genießen. Ja, herzliche Einladung und danke für die Diskussion.
An die Kirchengemeinde für die Gastfreundschaft und für die gute Idee.
Ja. Ich sag mal so, als aktives Gemeindemitglied hast du ja jederzeit hier die Möglichkeit, mit uns zusammen etwas zu tun. Nachdem du schon mal gepredigt hattest, haben wir gesagt, wir machen jetzt